Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder uns hört, downgeloadet habt, wie auch immer, bei Guerilla FM. Ich bin Petra und bei mir ist...
Ja, wie soll das anders sein? Toni ist hier.
Hallo.
Hallo alle miteinander.
Genau, hallo alle miteinander. Ich bin heute leider etwas erkältet. Ich hoffe, man kann mich trotzdem relativ gut verstehen. Ich gebe mir große Mühe. Und Toni, du hast uns ein spannendes Thema für diese Woche mitgebracht.
Ja, ich war auf einem Vortrag, andersrum, ich habe einen Vortrag gehalten,
genau,
über die neuesten Erkenntnisse aus dem Neuromarketing für logischerweise das Marketing. Was anderes interessiert mich auch nicht.
Und du warst bei einer großen Konferenz, richtig?
Ich war auf einer Konferenz. Der erste Tag der Konferenz war der Neuromarketing-Tag und da war ich ein Teil davon. Mhm. Und da habe ich einen Vortrag gehalten über die Frage, warum Kunden etwas kaufen.
Tja, das fragen wir uns auch jeden Tag, ne?
Haben wir schon gesagt, dass wir in Folge 302 sind? Ja.
Ich glaube, oder?
Wenn nicht, haben wir es nochmal
wiederholt. Also Folge 302. 302, unglaublich.
Neuromarkt.
Ja, warum kaufen wir denn oder warum kaufen wir denn nicht? Das wären wir, die wir was anzubieten haben, uns immer fragen, warum kaufen die anderen denn eigentlich nicht unser Produkt, unsere tolle Leistung?
Fangen wir erstmal an, warum
wir anzubieten haben, ne? Ja, okay, warum kaufen Kunden?
Vielleicht bevor wir starten, ist das Erste, dass vielleicht jeder Einzelne an sich auch schon mal beobachtet hat, dass Kunden nicht oder Menschen nicht das machen, was sie sagen.
Mhm.
Das heißt, sie sagen das eine und tun das andere.
Genau.
Und das macht es in der Marktforschung so schwierig. Du kannst Leute befragen nach irgendeinem Produkt, ja, willst du das haben? Und wenn du das dann baust, will er was anderes oder das doch nicht?
Vorher sagen Leute, ja, das wäre ganz toll, wenn wir sowas hätten.
Oder und eben, dann, genau, das Gegenteil, noch viel schlimmer, genau. Das braucht kein Mensch. Und dann, wenn es da ist, kauft jeder.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und das, da gibt es halt ein berühmtes Zitat, auch unter anderem von Steve Jobs. Du kannst die Kunden nicht fragen, was sie wollen und dann versuchen, ihnen genau das zu geben. Weil wenn du fertig bist, das Produkt zu bauen, dann wollen sie etwas anderes oder Neues.
Mhm. Okay.
Das heißt, du musst selber ein Gespür dafür entwickeln, was erfolgreich ist und kannst dich nicht drauf verlassen, dass der Kunde es dir sagen kann. Und da gibt es ein paar Gründe für, gibt es ganz spannende Sachen. Aber wenn man über das Neuromarketing nachdenkt, ist natürlich die erste Frage, was ist das überhaupt?
Mhm.
Und das ist eine Forschungsrichtung, die aus der kognitiven Wissenschaft kommt, also der Wahrnehmungswissenschaft, der Hirnforschung und versucht, die Erkenntnisse, die wir in diesen Forschungsgebieten gewinnen, zu nutzen, um das Vermarkten von Produkten besser zu machen.
Okay, also heißt es, da forschen Leute, warum ich zum Beispiel Handyparken kaufe oder warum ich Schuhe kaufe einer bestimmten Marke, ja? Und das kann man damit erklären.
Nee, was die machen ist, die erforschen, wie du auf bestimmte Reize reagierst, und messen, während du also meinetwegen Werbespots ausgesetzt bist oder was auch immer, deine Hirntätigkeiten auf verschiedene Arten und Weisen.
In welchen Bereichen, ne? Welche Bereiche dann besonders angesprochen oder aktiviert werden.
Welche Bereiche aktiviert werden und. Das ist ein sehr, sehr teures Verfahren, weil das kostet dann natürlich mit einem MRT und da gibt es ja alle verschiedene Sachen, sehr viel Geld. Und die vielleicht erschwinglichste Form, die man schon so kennt, ist dieses Eye-Tracking, also das, wo man untersuchen kann mit so einer Augenkamera, wo ein Mensch hinguckt, wenn er einen Prospekt anguckt oder eine Webseite oder was auch immer.
Ja. Wo wandern die Blicke
wo
hin,
wandern die,
geht
Augen
die Aufmerksamkeit hin?
Genau.
Ja,
dann baut man sogenannte Heatmaps, wo du sehen kannst, wo eben der Mensch hinguckt und wo er hin und her springt und so. Damit, das sind so ein paar Sachen, die es gibt. So, und jetzt kommt natürlich das Interessante. Jetzt kann ein normales Unternehmen, wenn das nicht jetzt riesengroß ist, im Normalfall solche Grundlagenforschung gar nicht bezahlen. Das ist super teuer.
Mhm.
Ja, das heißt, die forschen und können uns über bestimmte Dinge was sagen, aber eigentlich ist das so eine Art Blackbox, ja, immer noch. unser Kopf. Und wenn du jetzt reinguckst, gibt es eine ganz berühmte Studie und die sagt was über unser Verhalten aus. Die Leute trinken Coca-Cola probeweise oder Pepsi-Cola, wissen aber nicht, was sie kriegen. Die liegen also in so einem MRT, trinken eine ihnen unbekannte Brause, Cola-Brause. Und
Cola-Brause ist auch sehr schön.
Eine Brause mit Coca-Cola.
Eine Brause,
Cola-Geschmack,
genau.
Nicht Coca-Cola. Mit Cola-Geschmack. Und müssen dann sagen, welche ihnen besser schmeckt. Und wenn die nicht wissen, was sie trinken, dann sagt die Mehrheit, zur Freude der Pepsi-Cola-Manager, die Pepsi-Cola schmeckt ihnen besser. Also sie wissen nicht, was sie trinken. Sie kriegen Getränk A, ja, Getränk B. Ja. Dann wird die gefragt, was schmeckt besser, A oder B. Und wenn sie dann sagen die A oder B. Und die meisten sagen
Pepsi schmeckt besser. Okay.
Wenn sie aber wissen, was sie trinken, dann ändert sich das. Dann finden die meisten Coca-Cola, die schmeckt besser.
Zum Leidwesen der Pepsi-Cola.
Dann zum Leidwesen. Und ja, das ist natürlich interessant. Wie kommt das?
Ja.
Das muss damit zu tun haben, dass die Leute dann wissen, dass sie Coca-Cola kriegen. Und wenn man das jetzt im MRT untersucht und diese Hirnscans sich anguckt, dann passiert eins. Wenn du nicht weißt, was du trinkst, dann leuchten nur die Regionen, die für Geschmack, also für Sinneswahrnehmung über den Geschmack verantwortlich sind, leuchten auf, was ja irgendwie logisch ist, also schmecken. Und wenn du weißt, was du trinkst, also dir jemand sagt, du kriegst jetzt Coca-Cola oder du kriegst Pepsi-Cola, dann leuchtet zusätzlich zu den Regionen die sogenannten Belohnungszentren des Hirns auf. Aber nur bei Coca-Cola. Also nicht bei dem anderen Produkt. Und das ist sozusagen der erste Hinweis gewesen, dass wir in Bezug auf unsere bevorzugte Marke oder den Marktführer, die Top-Marke, also du hast deine Top-Marke und nehmen wir an, das ist Coca-Cola.
Deine Lieblingsmarke.
Deine Lieblingsmarke, ja, egal bei welchem Produkt, egal ob du jetzt Erdnussflips isst oder Cornflakes oder Müsli oder Brause oder was auch immer. Autos, das spielt eigentlich keine Rolle. Da wird dann beim Kauf nicht der Verstand benutzt, sondern dein Hirn macht das in Schnellentscheidung und belohnt dich dafür, dass du diese Marke vorgesetzt bekommst. Und interessanterweise ist das nur bei Marke, der Top-Marke. Nur. Also nicht bei Marke 2, bei Marke 3
Produkten
nicht.
Oder nicht nur bei
Coca-Cola. Ja, innerhalb des Produkts. Immer nur die Top-Marke.
Ja, ja. Ich sage ja, also ob bei Keksen oder bei was weiß ich.
Ist egal. In deiner Produktkategorie immer nur eine Marke. Deine bevorzugte Marke. Das heißt, wenn du ein Apple-Fan bist, dann kann Apple vorstellen, was du willst, kaufst du das, ohne nachzudenken. Das ist das, was die Hirnforschung heute sagen kann. Ja, und das wirft auch ein neues Licht auf die Idee, was macht eine Marke nun sozusagen aus. Im Wesentlichen schaltet es den rationalen Verstand aus bei Kaufentscheidung. Und dann, wenn man sich anguckt, wo unser Gehirn so strukturiert ist, gibt es da natürlich ganz viele Bereiche. Und jetzt, die Hirnforscher nennen das alle irgendwie ein bisschen anders, aber ich sag mal so, wie man es als normaler Mensch versteht, gibt es also das, wo wir herkommen als Art, als Menschen. Ursprünglich ist das älteste Gehirnbereich, also der älteste Teil des Gehirns, ist das Reptiliengehirn, ungefähr 500 Millionen Jahre alt. Danach kommt das sogenannte mittlere Gehirn, das ist das emotionale, der emotionale Teil des Gehirns, also eine Schicht darüber. Und die ist ungefähr 5 Millionen Jahre alt. Und dann kommt das rationale Hirn, unser Großhirn, das der riesige Teil, den größten Teil des Gehirns ausmacht. Und das ist das sogenannte neue Gehirn oder rationale Gehirn. Das ist ungefähr 5 Millionen Jahre alt. 4 bis 5, also jünger. Das ist das Jüngste. Und man denkt ja immer, da denken wir, das tun wir auch. Aber das ist nicht das, wo die Entscheidungen fällen. Und das ist ganz interessant. Warum ist das so wichtig? Naja, da gibt es jetzt eine Menge Untersuchungen, unter anderem für Ökonomie. Hat der Nobelpreisträger 2002, Daniel Kahneman heißt der Mensch, erforscht, wie Menschen Entscheidungen treffen. Also das im Wesentlichen erforscht der Entscheidung. Und er hat dann zwei Systeme definiert. Die nennt er System 1 und System 2. Und da sich das kein Mensch merken kann, dann, was ist jetzt System 1 und System 2, nenne ich die immer Pilot und Autopilot. Und der Pilot, das bist du mit deinem rationalen Verstand, das sind die rationalen und emotionalen Hirnbereiche. Und der Autopilot sind die Bereiche unseres sogenannten Reptiliengehirns. Das sind eher instinktive Sachen. Und weil in der Natur versucht wird, möglichst viel Energie zu sparen, werden alle Aufgaben, wo irgendwie möglich, an diesen Autopiloten übergeben.
Mhm. Wir sind da also eigentlich sehr effizient.
Ja,
wir
das wollen ist die Idee.
So viel Energie weil der Autopilot aufwenden. Ist
sehr effizient. Das mhm. wissen wir ja, wenn wir mit dem Auto ja, fahren genau. und wir und denken an was anderes oder machen irgendwas, genau. dann wissen wir gar nicht, haben wir die rote Ampel gesehen? Haben
genau,
wir,
und Uwe ja. sagte mir auch neulich, dass das ferngesteuerte Auto ist so sehr im Kommen. Das wäre wohl bald die Zukunft. Man setzt sich ins Auto.
Ja, gibt's dann du hast schon dein ferngesteuertes Auto. Du bist du selber. Du sitzt im Auto und fährst zur Arbeit. Und wenn ja, dann immer der gleiche Weg
noch,
ist... ja, aber du denkst nicht ja. drüber nach, Petra.
Meistens nicht.
Nee. Gar nicht. Denkst
nicht, nicht auf dem Weg, den ich sonst... Nee, nee. Auf dem
du denkst Tag gar nicht übers Schalten nach. Du denkst nicht übers Kuppeln nach. Das machst du einfach. Mhm. Du fällt dir vielleicht mhm. mal auf, dass du das machst. Aber mhm. im Normalfall, wenn alles normal funktioniert, mhm. als du die Fahren gelernt hast, da war das ganz ja, kompliziert.
Alles, genau. So. Schritt für Schritt. Und
der Grund hat mhm. damit zu tun, bewusst kannst du zwischen mhm. 40 und 50 Bit Informationen aufnehmen.
Mhm.
Pro Sekunde. 40 bis 50 Bit, sagen die. Vielleicht 100, aber nicht mehr. Das ist ganz wenig. Also wenn man jetzt überlegt, datenratenmäßig, ganz wenig. Und der Autopilot, also unser Reptilienhirn, unser instinktives Gehirn, kann 11 Millionen Bits aufnehmen pro
Wahnsinn,
Sekunde.
Wahnsinn, oder?
Ja. Im Vergleich. Ja. Kommt einem zwar ja. gegen Computer irgendwie lahm vor, aber wenn man überlegt, so. Und, ja. Und wenn du dir den Unterschied überlegst, ist das auch klar, weil im Autopiloten liegen nahezu alle Körperfunktionen.
Mhm.
Das heißt, dein Blutdruck wird darüber reguliert, dein Herzschlag, deine Atmung, alles, deine Entleerung der Körperflüssigkeiten und Darm und so weiter, alles über den Autopiloten, du musst da nicht drüber nachdenken, Verdauung, ich meine, du musst über nichts nachdenken, wird alles automatisch gesteuert. Und das macht der Autopilot 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr ununterbrochen.
Ja.
Der ist also immer auf Empfang.
Ja, Wunderwerk Mensch.
Und das ist auch die Idee, dass der Mensch, also dass auch das Gehirn selber sich zwischen deinem Geburt bis zum 20. Lebensjahr so verändert, dass du sogenannte Nervenzellen und Verschaltung, nennen die Hirnforscher graue Substanz, dass die permanent überprüft wird auf Nützlichkeit.
Mhm.
Und selten gebrauchte Nervenverbindungen sterben ab. Damit sinkt der Anteil der grauen Substanz. Und dann wächst die sogenannte weiße Substanz. Also die verbleibenden Hirnzellen werden nun schneller. Das heißt, ab 20 ungefähr ist dieser Prozess so gut wie abgeschlossen, hast du fest verdrahtete, physiologisch verdrahtete Bereiche des Gehirns, die super effizient sind im Vergleich zu, also zum Beispiel Lesen und Schreiben. Lernst du und wenn du das kannst, geht das automatisch.
Heißt das jetzt, bezogen aufs Marketing auch, ist das auch mit der Grund, warum man bestimmte Marken aus der Kindheit oder aus der Jugend immer mal wieder favorisiert? Oder natürlich. Wenn man da was sieht, oder auch jetzt Retro ist ja voll in. Letzten Samstag am Supermarkt habe ich so ein kleines Viererpack kleine Fanta-Flaschen gesehen. Ich weiß nicht, ob du die auch noch kennst aus diesem kleinen, mit dem gegrillten Glas. Kleine Glasrillen, dunkelbraun, orange, wie es früher war, Fanta. Kleine Flaschen. Wie von früher, Rezept wie früher, viel weniger süß stand drauf. Komischerweise ist da Molkeanteil drin. Ich weiß nicht, warum, schmeckt man aber nicht. Und sie schmeckt wirklich nicht so süß. Sie schmeckt wie die Original-Fanta früher aus den 70er Jahren, als es neu kam. Ich meine, damals gab es Orangenlimonade. Ich weiß nicht, Sinalco gab es vielleicht noch, aber Fanta Florida war damals Boy. Schon. Es war aber keine Limonade, es war ja Sirup, ne?
Florida Boy war kein
Ach, stimmt, nee, war
ohne.
Orange, aber so.
Orangensaft,
ohne,
so ein bisschen.
Genau,
also Florida wahrscheinlich Boy, Orangen. Orange. Weiß
ich
nicht was.
Ich denke, es war so wie Tritop.
Ein Grund ist, nee, es war nicht Tritop, aber ein Grund.
Ist es das, weil das noch so fest eingebrannt ist und diese Verbindungen irgendwie noch geblieben sind?
Ja,
und deswegen ist.
Jetzt sagt natürlich, Fanta ist nicht verloren gegangen. Du kannst dich an Sinalco erinnern und all diese Sachen. Das sind eben die Erfolge der großen Marken, ist natürlich, dass sie auch die neuen Konsumenten, die jetzt 20 sind oder 15 oder 10 oder 5 Jahre alt, genauso bombardieren und hoffen, dass dann langfristig das so ist.
Müssen sie ja, ne?
Ist ja auch so.
Also ich meine, und das zeigt doch, dass du als Marke, wenn du eine große Marke sein willst, auch ständig Wiederholungen brauchst, richtig?
Absolut.
Weil sonst landest du da nicht in den Köpfen.
Absolut, ja. So, und jetzt weiter, damit wir den Überblick dann so schaffen. Dazu kommt, dass dieser Autopilot, also unser Reptilienhirn, besonders schnell ist. Dass er fast in Bruchteilen einer Sekunde, ein Viertel deiner Blinkzeit, die du brauchst, um einmal zu blinzeln, reicht aus, um etwas zu erfassen. Das verarbeitet alle 5 Sinneskanäle parallel, ohne Probleme. Wie gesagt, ist immer auf Empfang. Braucht sehr wenig Energie. Und reagiert im Wesentlichen, um sich was zu merken, auf emotionale Erlebnisse. Das ist auch ein Grund, weil ich seitdem verstanden habe, warum Guerilla Marketing so gut funktioniert. Weil es was Emotionales macht. Abscheu, Provokation, Freude, Überraschung, alles emotionale Erlebnisse. Und last but not least, aber extrem wichtig, es ist sehr langsam lernend. Wenn man überlegt, wie lange man gebraucht hat, Autofahren zu lernen, bis es automatisch war, da weiß man, wie lange das ist. Das zeigt auch, und so langsam lernt eben der Autopilot in uns, in unserem Hirn. Deswegen brauchst du eben so viel Wiederholung und so lange Zeit, um eine Marke aufzubauen.
Wobei ja durch Guerilla-Marketing, durch eine extreme Emotion eben auch da schneller die Verbindung hergestellt werden kann.
Ja, aber trotzdem, auch dann gilt, es muss auch eben emotional sein, aber es dauert lange, um eine Marke aufzubauen. Du brauchst ja keine Marke auf mit einer Guerilla-Kampagne.
Ja, genau, richtig. Ja.
Dann, die meisten Leute, die Werbung, die Entscheidung über eine Werbung, also ob du dich damit beschäftigst, fällt innerhalb von 1 bis 3 Sekunden. Um mal ein Beispiel zu geben, checken, ob ich eine Mail, ein Mailing lese. Also egal ob E-Mail oder Post, maximal 2 Sekunden pro. Da hast du es nicht mal gelesen, hat dein Unterbewusstsein schon, dein Reptilienhirn schon entschieden, weg oder lesen.
Ich hatte bewusst gedacht, 5 bis 10.
Nee, gar nicht. Hätte ich gedacht. Wenn du dich überhaupt damit weiter beschäftigst, dann hat dein Unterbewusstsein schon, soll ich machen. Also das sind 2 Sekunden. Social Media, lass mich mal erzählen. Ja, Social Media, 1 Sekunde. Innerhalb einer Sekunde entscheide ich, lese ich den Post oder nicht. Da hat mein Hirn nicht mal begriffen, mein Bewusstsein, ob das lesenswert ist, da hat das Unterbewusste, das Reptilienhirn schon gesagt, lesen oder nicht. 1 Sekunde. Zeitschriften 1,7, also große Zeitschriften wie Stern, Fokus, Spiegel und so. Eine Anzeige da drin, 1,7 Sekunden, dann wird entschieden, weiterblättern oder nicht. Fachzeitschrift, ja, Werben und Verkaufen oder irgendeine eine Spezialzeitschrift, maximal 3,2 Sekunden. Eine Banneranzeige im Internet. Display Network in AdWords oder was auch immer, 1 Sekunde. Und ein großformatiges Poster an der Straße, 1,5 Sekunden. Unglaublich kurze Zeit, Wahnsinn. Lange bevor das Große und davon überhaupt Kenntnis hat. So, und dann gibt es noch was ganz wichtig ist. Da gibt es ganz viele Sachen aus diesem, in diesem Zusammenhang, die haben zu tun mit dieser Frage, worauf reagiert das Gehirn? Es gibt ja keinen Bereich fürs Kaufen. Also alle Entscheidungen im Gehirn werden nach der Vergnügen-Schmerz-Abwägung gefällt. Berühmte Pain und Pleasure. Ja? Das heißt, du liest Pralinen, du weißt durch Prägung, dass sie gut schmecken, dass die, dein Gehirn und deine Geschmackssinne sagen, Belohnung. Schokolade, Fett, Zucker drin, alles, was der Körper gerne mag, ja, um zu überleben. Und deswegen sagt dein Hirn, oh toll, kommen Pralinen.
Ja.
Und wenn du im Supermarkt bist, da sind die Pralinen, die Schachtel mit den Pralinen und du kennst sie vielleicht auch.
In so einem
nee, musste nicht sein. Und du drehst die Schachtel um, da steht der Preis drauf oder unten an dem Schild. Dann entscheidet dein Reptilienhirn zwischen diesen leckere Dinger und Preis, ob der Schmerzanteil überwiegt oder Vergnügen überwiegt. Also das ist sehr rational gefühlt, ne?
Ja, genau. Und ich meine, entscheidet das Reptilienhirn dann mal gleich oder nicht mal, ich hatte einen anstrengenden Tag oder es ist Freitagabend, eine anstrengende Woche und denke jetzt, oh, einen schönen, leckeren Fernsehabend. Dann kaufe ich doch noch schnell oder dann bin ich doch noch schneller dabei.
Das ist dann
sozusagen
der Zustand. Das ist dann der Zustand, ja.
Okay.
Aber grundsätzlich, auch dann vergleichst du, egal wenn du Fernsehabend machen willst mit Schokolade auf dem Code oder auf der Couch, wirst du nicht hingehen und sagen, ich gebe dafür 30 Euro aus vielleicht. Ne?
Nee.
Ja? Also da gibt es immer eine Grenze. Und dieses ist aber nicht absolut. Das macht es auch im Marketing so schwer. Das heißt, wenn du meinetwegen Wasser hast, ja, und da gibt es ein Wasser, das nennt sich Bling, B-L-I-N-G, H2O. Das ist so ein Edelwasser, da kostet 1 Liter 40 Euro.
40?
Ganz normale Flasche mit Wasser, sieht aus wie eine Champagnerflasche oder wie eine edle Flasche. Pellegrino kostet vielleicht 2 Euro im Supermarkt. Adelholzner extra still, eine normale Markenware, kostet vielleicht 1 Euro und ein paar Cent. Und Aldi Quellbrunn stilltes Wasser kostet 13 Cent. Und die Wahrscheinlichkeit, zu welcher dieser 4 Flaschen ich greife, hat im Wesentlichen damit zu tun, welche drumherum noch stehen. Also wenn da sehr teures Wasser ist, greife ich zu Pellegrino, wenn ich, relativ, nicht jeder natürlich, aber wenn es nicht meine Lieblingsmarke ist, wenn Pellegrino zusammen mit Bling und Adelholzer steht, nehme ich vielleicht das Pellegrino. Wenn aber Pellegrino der teuerste ist, dann nehme ich vielleicht Aldi Quellbrunn. Also da gibt es plötzlich Verschiebungen, die abhängig sind, wo mein Produkt im Vergleich zu anderen Produkten aufgebaut ist.
So was Ähnliches habe ich übrigens gerade gestern Abend in einer Verbrauchersendung in einem der dritten Sender gesehen. Hochgradig spannend, was wie wo platziert wird und wie der Verbraucherschutz auch versucht, entsprechend die Menschen aufzuklären und wie wir uns linken lassen. Unglaublich.
Ja, aber das ist halt so. Und dann gibt es ganz viele Studien zu Preisen und. Vielleicht mal für heute nur folgenden Hinweis. Wenn wir irgendein Angebot machen, sollten wir es testen, immer testen. Und uns auch nicht scheuen, etwas auszuprobieren, was wir vorher noch nicht ausprobiert haben. Ich gebe mal jetzt ein Beispiel, ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, wenn man es nur hört.
Ja.
Aber es gibt ein Angebot, eine Online-Zeitung zu, eine Zeitung zu abonnieren, wie Wall Street Journal oder so.
Ja. Ja.
Und die gibt es als Web, nur im Web, also nur online. Dann gibt es die Print, also als gedruckte Zeitung.
Ja.
Und dann gibt es eine Web und Print.
Ja.
Okay. Wenn es Web-only ist, kostet das 59 Euro im Jahr. Nur Web 59 Euro. Ist es Print-only, kostet es 125 Euro im Jahr. Und ist es Web und Print, also beides, kostet es auch 125 Euro im Jahr. So, jetzt kannst du raten, oder ich sag's mal, wer mal wie von den Besuchern auf der Webseite, die ein Abonnement kaufen, was die kaufen.
Variante 3.
16% kaufen Web-only.
Tatsache.
0% kaufen Print-only.
Wow.
Und 84% kaufen Web und Print. Also, weil das der beste Deal zu sein scheint. Das Hirn sagt, oh, das scheint der beste Deal zu sein, da kriege ich ja Web umsonst dazu. Das macht das Hirn ganz schnell.
Genau.
Kaufe ich die teuerste Variante. Jetzt könnte man denken, wenn man jetzt so was auswertet, man hat
die,
diese drei...
Die war doch genauso teuer wie nur Print.
Ja, Web und Print war genauso teuer wie Print alleine.
Ja, dann ist es ja nicht die teuerste, dann ist es ja...
Naja, ist die trotzdem.
Die teuerste das, wäre ja eigentlich Print, weil du nur Print für den gleichen Produkt. Preis hättest wie sonst Web und Print.
Warte, und jetzt geht's los. Also, jetzt hast du also 16% Käufer bei Web-only und 84% bei Print-only.
Ja.
Bei Web und Print, Entschuldigung. Und 0 bei Print-only. Jetzt würde man im Marketing, macht man manchmal Sachen und sagt, das kauft überhaupt keiner.
Ja.
Nehmen wir das mal raus.
Ja.
Haben die gemacht.
Ich ahne schon.
Jetzt hatten sie nur noch Web-only und Print. Web und Print. Gleicher Preis, 59 Euro für Web-only. Web und Print, 125 Euro. Und was ist dann passiert? Plötzlich kauften 68% Web-only und nur noch 32% Web und Print.
Wow.
Und jetzt merkt man erst, also weil das ist ja nicht logisch erklärbar. Da kann ich jetzt erklären, ja, das hat mit relativem Abstand zu tun und das andere ist jetzt doppelt so teuer oder so. Aber es hat damit zu tun, dass wir eben Preispunkte definieren über den Vergleich mit anderen Sachen, die da auch angeboten werden.
Absolut, ja.
Und jetzt heißt es, dass man das testen muss, weil meiner Meinung nach kann man das nicht herausfinden. Und das ist, wenn man so will, aus dieser Beschäftigung mit diesem Neuromarketing, lassen wir das mal heute Folge 1 sein, dann sehen wir nächste Woche noch ein paar Details dazu, ist für mich klarer denn je geworden, dass wir ja schon immer Reverse Engineering betrieben haben. Wir haben immer versucht, irgendwas zu ändern vorne und haben dann den Konsumenten in der Mitte, wo wir nicht wussten, was der macht. Und auf der hinten konnten wir die Reaktionen ablesen, Käufe oder Klicks oder was auch immer. Und jetzt, ist klarer denn je, dass man testen muss, weil die auch unter anderem bewiesen haben mit diesen Forschungen, dass auch Preise, wo wir immer glauben, der 29, 39, 49, 59, dass das immer hinten kurz unter der höchsten Zahl sein muss, das ist auch nicht richtig. Die konnten also rausfinden, dass je nachdem, wie du die Preise hinschreibst, Leute eher bereit waren, 44 Euro zu bezahlen als 39.
Wahnsinn.
Zu nehmen fürs gleiche Produkt, also bei gleichem Dings, ja?
Fürs gleiche Produkt.
Fürs gleiche
Wenn Ding, das entsprechende Umfeld.
Wenn die entsprechend positionieren waren, diese
Preispunkte. Sozusagen es relativiert hat.
Ja,
ja. Ja.
Und das heißt, dass wir mehr testen müssen und mehr rausfinden müssen, wie das funktioniert, weil wir natürlich nicht einen Hirnscanner an den Kunden anschließen können und der zu Hause in seinem sitzt und ihr wisst, was der da macht. Und deswegen muss ich mehr testen. Das ist sozusagen für mich auch die Lehre, zu sagen, dass man mehr testen muss. Also das am vielleicht für heute mal, für den ersten Teil Neuromarketing. Was sind so die Erkenntnisse, die sich aus der Vorbereitung für diesen Vortrag bisher ergeben haben? So, vielleicht ganz spannend.
Cool.
Also in diesem Sinne.
Boah, Petra, ich will so einen Scanner.
Danke fürs Hiersein, liebe Petra.
Ja, danke Toni für die tollen Erklärungen und danke, dass ich heute nicht so viel reden musste.
Danke an die Kunden.
Ja.
Die draußen, ohne zu wissen, was sie tun, ihr Hirn immer anstrengen.
Und danke, dass ihr euch noch, dass ihr uns noch rezensiert. Bitte schreibt uns eure Bewertung auf iTunes, gebt uns Sterne und schreibt uns einen Kommentar.
Ja, die letzte Chance. Heute Nacht um 24 Uhr läuft die Frist ab. Am 25. heute letzte Chance noch, falls man noch nicht geschrieben hat.
Noch könnt ihr.
An unserem kleinen 300 Folgen GFM Preisausschreiben sozusagen teilzunehmen.
Genau.
Gut, in diesem
Sinne. Eine tolle Woche euch allen.
Danke fürs Hören, wie immer. Schöne Woche und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.